Der Hypogonadismus beim alternden Mann, so wie halt die Frau durch den Sistierender oder Sistierender ovarellen Funktion in die Menopause gerät, ändert sich natürlich auch der Hormonstatus beim alternden Mann, wobei es sistiert die testikuläre Funktion nicht der Androgenproduktion, sondern es kommt zu einer Verringerung der testikulären Funktion. Grundsätzlich beim Hypogonadismus unterscheiden wir drei Formen. Es gibt die sogenannte primäre, also testikuläre Dysfunktion, die sekundäre, also hypophysäre und tertiäre, hypothalamische Dysfunktion. Das heißt, je nachdem, welcher Bereich hier nicht funktioniert, sprechen wir von dem sogenannten hypergonadotropen Hypogonadismus, eine Domäne der Kinderwunschproblematik. Das sekundäre, der sogenannte hypogonadotrope Hypogonadismus, zum Beispiel nach Hypophysenoperationen, Strahlentherapien im Gehirn, Hypophyseninsulten oder intensivsten sportlichen Training, wo also die Stimulation der Hypophyse beeinträchtigt ist, oder sogenannt ebenso ein hypogonadotroper Hypogonadismus durch fehlende Stimulation des Hypothalamus. Es ist wichtig, diese drei Entitäten zu unterscheiden. Beim alternden Mann ist es eine Mischform zwischen beiden. Das heißt, wir unterscheiden hier die testikuläre und die hypophysäre Insuffizienz, die letztendlich zu einer mangelnden Testosteronproduktion führt. Das ist immer eine Mischform aus beiden. Darum bedeutet das, wenn man einen niedrigen Testosteronwert haben, so können die hypophysären Werte normal erniedrigt oder also erhöht sein und trotzdem ist es ein primär oder sekundärer Hypogonadismus. Das ist ganz wichtig für die Entscheidung. Grundsätzlich müssen wir diese Erkrankung oder diese Problematik äußerst häufig finden, weil wir allein hier sehen, dass beim Durchschnittsalter von 60-jährigen Männern circa, und das waren Diabetiker, genommen wurde, 50% der Diabetiker einen Hypogonadismus hatten. Wir sehen diese Patienten derzeit noch nie oder diese Männer noch nicht so häufig, weil man nicht danach sucht. Und grundsätzlich glaube ich, wenn man suchen würde, würden die sich auch dementsprechend häufiger sehen. Ein wesentlicher Risikofaktor ist, auch so wie das immer schon in den Vorrednern gebracht wurde, das metabolische Syndrom. Das ist, je mehr Risikofaktoren jemand akquiriert, dazu gehört die Hypertonie, die Hypercholesterinämie und der Diabetes, desto höher ist das Risiko, einen Testosteronmangel zu bekommen. Das heißt, je gesünder wir altern, desto geringer ist das Risiko, was letztendlich in dieser Grafik sehr schön zustande kommt, zu sehen ist. Je mehr Risikofaktoren Sie haben, haben Sie keinen Risikofaktor, ist das Gesamttestosteron in einem deutlich höheren Prozentsatz im Normbereich, im Gegensatz dazu, wenn Sie eine vermehrte Risikofaktoransammlung haben, im Sinne zum Beispiel des metabolischen Syndroms, dann haben Sie ein deutlich niedrigeres Testosteron. Das sind die Inzidenzzahlen, die derzeit gängig sind, das heißt, Sie finden es beim unter 50-Jährigen bei ca. 10% der Männer, beim um den 60-Jährigen ca. 20-25% der Männer, beim über 80-Jährigen bei ca. 30-50% der Männer finden Sie einen Testosteronmangel, der definiert ist, einen Gesamttestosteron unter 300 Nanogramm pro Milliliter oder dem sogenannten biologisch aktiven Testosteron, das ist das errechnete, nicht das freie Testosteron, das deren Bestimmung im Labor äußerst vielen Varianzen und Fehlern unterliegt. Deshalb macht es mehr Sinn, das Gesamttestosteron mit dem SHBG und dem Albumin zu bestimmen und daraus das biologisch aktive Testosteron zu errechnen. Das Beschwerdebild des Hypogonadismus ist mannigfaltig, sodass wir eigentlich keine pathognomonischen Beschwerden haben, die wir direkt darauf zurückführen können und letztendlich viele Faktoren natürlich eine Beeinflussung und eine hypogonadale Symptomatik zumindest verdächtigen können. Wichtig ist, dass wenn wir diese Probleme haben und daher auch die Definition, es definiert wurde, der verzögerte Auftritt des Hypogonadismus beim alternden Mann als ein biochemisches Syndrom, das mit dem Alter assoziiert ist, das mit Mangel an Androgenen, also dem Testosteronmangel, einhergeht und zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität führt. So wie ich Ihnen zuerst schon gesagt habe, bei weiblichen sexuellen Funktionsstörungen sprechen wir erst dann von einer Störung, wenn es die Frau beeinträchtigt. So ist es auch hier, dass wir erst dann von einem Problem und einem therapieinduzierenden Hypogonadismus sprechen, wenn wir ein Beschwerdebild plus einen Mangel an Testosteron haben. Wenn wir Testosteron therapieren, gibt es in Österreich verschiedene Therapeutika erhältlich. Man kann das Testosteron oral einnehmen, transdermal oder intramuskulär. Das sind die derzeit in Österreich erhältlichen Therapieformen mit jeweiligen ihren Vor- und Nachteilen in der Therapie. Ganz wichtig ist, und dazu gibt es genug Daten, die mittlerweile zeigen, wir können einen altersinduzierten Hypogonadismus in vielen Fällen positiv beeinflussen, insbesondere dann, wenn die Therapie klar indiziert ist, dass ein Serummangel an Testosteron besteht und bestehende Beschwerden sind. So sehen Sie, dass wir einen Großteil der Beschwerden deutlich also umdrehen können und positiv beeinflussen können. Bei der Depression gibt es heterogene Daten, ebenso wie beim metabolischen Syndrom, wo wir nicht klar sagen können, ob die Testosterontherapie bei diesem Patientenkollektiv, die hypogonadal sind, eine deutliche Verbesserung sowohl der depressiven Stimmungslage als auch des Diabetes machen können. Ähnlich bei Gefäßerkrankungen der zerebralen Leistung, Antriebungsstimulung lassen sich wiederum positiv beeinflussen und dass letztendlich Anabolika als Oberrand verwendet worden ist, uralt und ist nichts Neues und darf nicht in Vergessenheit geraten. Wenn man therapiert, dann gibt es Empfehlungen von der Europäischen Gesellschaft für Urologie, wie zu therapieren. Es ist vor der Therapie eines Hypogonadismus beim alternden Mann eine, wie immer, andrologische und urologische Untersuchung mit der rektalen Untersuchung, Bestimmung des PSA-Wertes und ein Blutbild zu erheben. Initial sollten kurzwirksame Therapeutika verwendet werden, also nicht die Depotpräparate, also entweder das oral zu applizierende Testosteronpräparat oder das transdermale. Dann die Therapie für mindestens 3 Monate, falls nach diesen 3 Monaten keine Nebenwirkungen bestehen, dann sollten auf langwirksame Therapeutika gewechselt werden. Das ist das intramuskuläre Testosteron-Depot-Präparat. Dann erfolgt die PSA-Kontrolle im ersten Jahr alle 3 bis 6 Monate, nach 12 Monaten dann jährlich. Die Laberkontrolle, insbesondere das Blutbild, alle 3 Monate. Warum? Weil es kann durch die Testosterontherapie zur Polyglobulie kommen. Knochendichtebestimmungen alle 2 Jahre, wiewohl man insbesondere bei der Knochendichtebestimmung vorsichtig sein muss, da die Referenzwerte sich auf postmenopausale Frauen beziehen und nicht auf den Mann. Die Nebenwirkungen der Testosterontherapie, das ist etwas, was zu beachten ist, ist einfach, es kann zu einer Flüssigkeitszunahme und damit Gewichtszunahme kommen, es ist ein Steroidpräparat, es gibt Blutfeldveränderungen, die Schlafapnoe ist etwas, was Sie seit den 50 Jahren in der Literatur mitnehmen und de facto eigentlich keine Daten gibt, die wirklich bestätigen, dass die Schlafapnoe ein Problem ist. Dynekomastie, das lässt sich am ehesten dadurch erklären, dass das Testosteron im Fettgewebe über die Aromatase metabolisiert wird und zu Östrogen und dadurch das Gynekomastie entwickeln können. Fettstoffwechselstörungen haben wir, sieht man immer wieder, Leberfunktionsstörungen haben wir bei den alten Präparaten gesehen, sehen wir heute eigentlich nicht mehr. Etwas, was natürlich zu berücksichtigen ist, das Prostatakarzinom, also auch das Mammakarzinom. Derzeit ist das Prostatakarzinom noch immer eine absolute Kontraindikation. Auch dementsprechend ist es in den Beipackzetteln der Therapeutikin beinhaltet. Wiewohl man dazu sagen muss, es gibt natürlich Daten, die zeigen, dass auch die Testosterontherapie in vereinzelten Fällen, und das sollte aber nur im Rahmen von klinischen Studien erfolgen, auch beim Prostatakarzinom, wenn die Männer hypogonadal sind, eingesetzt werden kann. Aber das sind experimentelle Daten, hierzu haben wir keine großen Studiendaten. Warum ist das Prostatakarzinom vielleicht gar nicht so riskant und warum brauchen wir gar nicht so viel Angst haben vor dem Prostatakarzinom, wenn wir Testosteron therapieren? Ich darf Ihnen nur eine Literaturzusammenstellung zeigen. Man sieht und wir wissen, dass das Prostatakarzinom im Alterungsprozess ansteigt. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass das Testosteron im Alterungsprozess abnimmt. Und wenn jetzt das niedrige Testosteron ein geringer Risikofaktor wäre, dann müssten wir hier ein deutlich höheres Testosteron im Alterungsprozess haben. Das heißt, diese Kurven müssten parallel laufen, sprich ein hohes Testosteron müsste ein höher mit einem hohen Risiko assoziiert sein und nicht umgekehrt. Es gibt genug Daten, die mittlerweile zeigen, dass das Testosteron wahrscheinlich einen protektiven Faktor für die Prostata hat und nicht als Karzinom induzierend zu sehen ist. Nun, wenn ein Testosteronmangel besteht, dann was tun? Erstens, wenn die Symptomatik besteht, Kontrolle des Labors, ergibt sich daraus die Indikation für die Therapie. Kollege Bernkopf ist schon darauf eingegangen, es besteht ein Kinderwunsch, ja oder nein. Wenn ein Kinderwunsch besteht, dann muss man mit der Testosterontherapie äußerst rückhaltend sein, dazu mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Art Zoster induziert wird. Es sollten initial kurzwirksame Präparate verwendet werden. Kontrolle nach 4 Wochen um zu sehen, ist der Wirkspiegel entsprechend erreicht oder nicht. Wenn nein, dann Erhöhung der Therapiedosis. Die Nebenwirkungen, wenn diese nicht gegeben sind, nach 3 Monaten Therapie, kann man auf Depotpräparate umstellen. Regelmäßige Kontrollen, die klarerweise so wie bei jeder Therapie, die man induziert, erfolgen sollen. Und es beim symptomatischen Hypogonadismus handelt es sich um keine Lifestyle-Therapie, sondern es ist eine Therapie, deren Ziel ist, dass die symptomatischen Patienten von ihrer Symptomatik wieder erfolgreich behandelt werden. Und hier darf ich nur auf eine Veranstaltung zum Thema Prostatakarzinom noch hinweisen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.